Wir lesen weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees, Folge 14. Ich sagte, auf der Erde gibt es die Gnade. Der Mensch, der immer neue Schicksalsprobleme gestellt bekommt und sich selbst das größte Rätsel ist, bedarf ihrer. Wie oft wäre wohl das Menschengeschlecht schon von der Erde vertilgt worden, wenn für jede Übertretung ein unerbittliches Gesetz gewaltet hätte? Nein, göttlich vollkommene Gerechtigkeit kann nicht auf eine so unvollkommene, grobe Form der Existenz angewendet werden. Wer auch könnte auf Erden von sich behaupten, dass er sie ertrüge? Ist nicht vielmehr das Fernbleiben der göttlichen Gerechtigkeit von der Erde so offensichtlich, dass es oft genug als Beweis für die angebliche Nicht-Existenz Gottes herhalten muss? Das Recht ist die Macht. Dieser Spruch ist im Laufe der Zeiten zum Leitsatz des menschlichen Lebens geworden. Die Besitzenden werden erhöht, die Armen erniedrigt und verfolgt. Ist das gerecht, wirst du mich fragen, und ich antworte dir nein und tausendmal nein. Aber selbst das größte Unrecht des Menschen kann Gott nicht dazu bringen, seine Wege zu ändern und seine Gnade auf Erden durch himmlisches Recht zu ersetzen. Er sah mich an und antwortete: Gott gibt jedem von uns die Zeit, die seiner Gnade durch tätiges Leben würdig zu erweisen, sich zu reinigen, bevor er zur Verantwortung gezogen wird. Wenn aber der Mensch seinen Körper verlässt, geht er gleichzeitig aus dem Reich der Gnade über in das Reich der Gerechtigkeit. Die Nebelwände bilden die Grenze zwischen den beiden, den Gerichtshof, durch den jede Seele hindurch muss. Die Gnade kann sie über diese Schnelle nicht begleiten, und jeder steht allein, sein eigener Zeuge und sein eigener Richter. Die Taten seines Erdenlebens sprechen das Urteil, gegen das es keine Berufung gibt. Oh, und wie steht es dann mit der Vergebung der Sünden, fragte ich. Nun, das kommt später. Die Bestrafung erfolgt für Sünden, die wir an unseren Mitmenschen begangen haben. Sie müssen gesühnt werden und werden niemals vergeben. Niemand, nicht einmal Gott, hat die Macht, andere Sünden zu vergeben als jene, die gegen ihn selbst gerichtet waren. Das wäre gegen sein eigenes Gesetz. Erst wenn die Strafe für die Sünden am Nächsten rechtmäßig verbüßt ist, hat die bereuende Seele die Kraft, Gott um Vergebung ihrer Sünden gegen ihn zu bitten. Und sie wird ihm immer gern gewährt. Aber es ist nötig, dass der Sünder erst seinen Bruder versöhnt. Denn nur wer reinen Herzens ist, kann in die Nähe Gottes aufsteigen, wo Christus seine endgültige Erlösung vollzieht. Er endete. Das war die Lösung des Problems, das mich so oft beschäftigt hatte. Ich wusste, dass mein Lehrer nicht seine eigene Meinung vortrug, sondern die Wahrheit sprach, wenn sie auch noch so sehr von allem abwich, was ich auf Erden gehört hatte. Wieder stieg aus der Tiefe meiner Seele der Wunsch auf, einen Weg zu finden, durch den ich die Erde erreichen und meinen blinden und unwissenden Brüdern die Wahrheit verkünden könnte. Ich hatte jedoch nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn mein Freund lenkte jetzt wieder meine Aufmerksamkeit auf das Geschehen in der Arena. Dort waren inzwischen alle Patienten von den Fesseln befreit, deren Seelen auf Erden gebunden waren. Man hatte die schwersten Fälle zuerst behandelt, um dann die endgültige Heilung aller möglichst zum gleichen Zeitpunkt zu erreichen. Gebannt verfolgte ich, wie sich die verkrüppelten Glieder der Kranken unter dem Einfluss des sie umgebenden Farbschleiers dehnten und entspannten, bis schließlich das ganze magnetische Spektrum aufgesogen und lediglich noch um die Lagerstätten herum sichtbar war. Jetzt lenkte der Assyrer magnetische Strahlen von einzelnen seiner Helfer auf die Genesenden, bis diese sich in andere Farbstrahlen brachen, die von den Liegenden auszuströmen begannen. Ein Zeichen dafür, dass ihre Seelen zu ihrer natürlichen Verfassung zurückgefunden hatten. Wir waren am Schluss der Zeremonie angelangt. Siamedes löste mit einer Bewegung seines Armes die zu Blumen, Früchten und Wimpeln geformten Farbgebilde zu allen Seiten der Arena und ließ sie wie weiche Wolkenkissen über die Schlummernden streichen, wobei das Hin und Her dieser Bewegung eine süße, unendlich sanfte Melodie erzeugte. Schließlich verklang auch sie, und was an farbigen Schleiern verblieben war, hob sich hinan über unsere Köpfe. Unsere Patienten lagen in tiefem Schlaf, aus dem sie bald zu einem neuen Leben geweckt werden sollten, das ihnen bisher verschlossen war. Ich sann darüber nach, ob noch andere Kräfte in diesem Magnetismus verborgen sein könnten, dessen Wirkung ich so deutlich vor Augen hatte. Das offenbare Wunder, das an diesen verstümmelten Seelen vollbracht worden war, regte in mir die Hoffnung, dass ich meinen Lehrer vorhin falsch verstanden hatte. Und so fragte ich ihn, auf die Schlafenden zeigend, ist es denn nicht Gnade, die diesen Seelen erwiesen worden ist? Nenne es Gerechtigkeit, antwortete er. Bisher waren sie die Opfer eines Unrechts, dem sie keinen Widerstand entgegensetzen konnten. Wir hatten ihnen nur dabei zu helfen, die Auswirkungen dieses Unrechts zu beenden und den ihnen zukommenden Zustand wiederzufinden. Du darfst den Begriff Recht nicht mehr mit den Maßstäben der Erde messen. Bei uns ist Recht absolute Gerechtigkeit, die jeden, auch den kleinsten Umstand, mit in ihr Urteil einbezieht, ohne einen Schatten der Unsicherheit oder Begünstigung. Ich fragte, aber könnte man nicht sagen, Gerechtigkeit gemildert durch Gnade? Nein, absolute Gerechtigkeit bedarf keiner Milderung. Du bist daran gewöhnt, bei der Vorstellung von Rechtsprechung automatisch an Freiheitsentziehung zu denken. Das ist auf der Erde so, nicht aber hier bei uns. Du musst verstehen lernen, dass es nur eine absolute Gerechtigkeit geben kann. Wenn du auf irgendeiner Seite Gnade hinzufügst, wird die Waage der Gerechtigkeit nicht mehr stimmen und Unrecht die Folge sein. Ich begann zu begreifen, dass ich einen Denkfehler begangen und den Begriff Recht und Gerechtigkeit nach irdischen Vorstellungen ausgelegt hatte. Das Werk war getan. Siamedes streckte seine Hände aus, um Gott zu danken, während alle auf die Knie niedersanken. Mit ehrfürchtiger Miene hob der Assyrer den Strahlenkranz empor, der ihn bisher umgeben hatte. Vibrierend und gleißend stieg der Strahlenmantel in die Höhe, unser aller Seelen mit tausend Glocken zum Lobe Gottes füllend. Noch verharrte die Menge in tiefstem Schweigen. Ich wusste, dass sie auf den göttlichen Segen wartete, der die Schlafenden in die Wirklichkeit dieses Lebens rufen würde, in das sie ohne Bewusstsein eingetreten waren, der ihnen die Erkenntnis bringen würde, dass sie die große Schwelle überschritten hatten und aller Fesseln und Knebel ledig waren. Dieses Erwachen musste eine noch größere Offenbarung für sie sein als das meine für mich. Welch eine Veränderung hatte ihre Seele durchgemacht, seit sich der Tod auf Erden ihnen nahte. Wie würden sie es aufnehmen, wie begreifen, dass alles Wirklichkeit war und kein eitler Traum? Die Antwort auf diese Frage sollte nicht lange ausbleiben. Plötzlich schien sich das Firmament zu öffnen. Von jenen Lichtbogen im Zenit des großen Weges, auf dessen halber Höhe ich selbst vor kurzer Zeit gestanden hatte, bahnte ein Strahl göttlichen Glanzes sich seinen Weg zu uns und tauchte das riesige Rund in goldene Fülle. Doch das war erst der Anfang. Ich traute meinen Augen nicht, als ich auf diesem Strahl einen im gleißenden Licht schimmernden Triumphwagen herniederfliegen sah. In Sekundenschnelle war das prächtige Gefährt in unserer Mitte, und nachdem ich ihm ein Insasse entstiegen sehen sah, verschwand es sofort wieder auf demselben Wege. Der Fremde war ein junger Mann, fast noch ein Jüngling, von anmutiger und edler Erscheinung, und besonders auffallend vereinigte er in seinem Aussehen die Unschuld eines Kindes mit der Weisheit des hohen Alters. Ich liebte ihn als meinen Bruder im Augenblick, als ich ihn sah. Er flößte mir Vertrauen ein. Er bannte jeden Gedanken der Furcht, doch gleichzeitig auch des Hochmuts und der Überheblichkeit. Stärke und Sanftmut schienen in vollendeter Weise in ihm vereinigt. Kurz, alle Eigenschaften, die sich ein Mann bei einem Freunde wünscht. Seine Augen strahlten von Liebe und Güte. Er war ein König, aber sein Königtum bestand darin, zu dienen und den Schwachen zu helfen. Für einen Augenblick hielt er inne, um den Gruß der anderen zu erwidern. Dann schritt er zur Ausübung seines Amtes, die Schlafenden in den Tag zu erwecken, der keinen Abend kennt. Behutsam beugte er sich über jede der neugeborenen Seelen, löste das Band des letzten Schlummers und, wenn sie erstaunt die Augen öffneten, hob er sie in herzlicher Umarmung auf die Füße, um sie willkommen zu heißen im neuen Leben. Nochmals erhob sich die Menge im Rund, um eine Hymne zu singen, ein Willkommen daheim, das von den dankbaren Herzen inbrünstig erwidert wurde. Als sich die Besucher zu zerstreuen begannen, blieb der Fremde mit dem Assyrer in der Halle zurück. »Wer ist das?« fragte ich meinen Begleiter. »Myhanena«,